Ja, guten Morgen auch an die Gäste, die hier heute da sind. Der Stefan hat, glaube ich, die Gäste nicht ganz explizit begrüßt, was nicht so schlimm ist, aber einen Gast möchte ich explizit begrüßen, weil ich diese Person immer früher in der Schule begrüßt habe. Da in der ersten Reihe im hinteren Block sitzt die Tabea. Die kenne ich noch früher aus dem Sportunterricht. Gute Sportlerin, sehr gute Turnerin, hat immer Spaß gemacht. Und das, glaube ich, ihr Mann jetzt, wie ich recht mal informiert bin. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, es gibt Pferdeziehwettbewerbe. Und bei solchen PS-Wettbewerben gibt es eine tolle Veranschaulichung. Also ein starkes Pferd zieht ungefähr 300 Kilo, die da in dem Schlitten liegen. Zwei Pferde ziehen folglich wie viel Kilo? Nicht 600, nein, ziehen 900 Kilo. Und drei Pferde in einem Gespann ziehen 3000 Kilo. Also wir sehen, in einem Gespann kommt nicht die Summe der Einzelleistungen zusammen, sondern ein Mehrfach dessen, was ein Pferd alleine ziehen würde, wenn jeder in seinem eigenen Gespann alleine ziehen würde. Und ich glaube, dass ist ein Bild, was auch im Glaubensleben auch zutreffen kann. Ja, wir haben Lebenslasten, wir haben Herausforderungen, wir folgen Jesus nach und Leben mit Jesus macht aber umso mehr Freude, macht vielleicht erst dann so richtig Freude, wenn wir auch Einheit erleben, wenn wir die Kraft von Einheit erleben. Und darum soll es heute gehen in der Predigt. Wie möchte Jesus die Kraft von Einheit bewirken? Was brauchen wir dafür? Was müssen wir verstehen? Was muss Jesus in uns dafür tun, damit wir diese Freude von Einheit und die Kraft von Einheit erleben? Und darum geht es in dieser Passage, die wir heute im Philipperbrief betrachten möchten. Wie uns der Philipperbrief eine gute, wichtige Lektion lehren kann. Und ich möchte einige Verse aus Philipper 2 mit uns teilen. Wenn das Licht jetzt weitergeht. Kommt doch in die falsche Richtung. Wahrscheinlich. Rechts, okay. Genau. Wir lesen in Philipper 2. Gibt es bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gibt es einen tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt? Gibt es eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist? Und gibt es ein herzliches Erbarmen? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll von der von Jesus Christus gleichen. Paulus sagt hier, die Freude, seine Freude und auch die Freude Gottes wird vollständig, wenn Nachfolger von ganzem Herzen zusammenstehen. Das ist nicht nur die Meinung von Paulus, wie er schreibt, macht meine Freude vollkommen, sondern das ist auch Gottes Freude. Als Jesus für seine Jünger gebetet hat, für seine Nachfolger, als er auf der Erde war, sein letztes Gebet war, Jesus, ich will, dass die, die mir nachfolgen, eins sind, so wie du und ich eins sind. Also das ist auch die Freude von Jesus, wenn Menschen, die Jesus nachfolgen, die Freude von Einheit erleben. Und wir sehen hier, was die Konkurrenten von Einheit sind. Hier steht nämlich geschrieben, Streitsucht und Ehrgeiz und das eigene Wohl nachjagen, das sind die Konkurrenten von Zusammenstehen und von der Freude von Einheit. Wie wichtig ist diese Aufforderung? Wie real und wie aktuell ist die Aufforderung der Bibel nach Einheit? Die Natur lehrt uns, dass Einheit nicht das Gesetz unseres Lebens ist. Wir sehen in der Tierwelt, Egal ob Fleischfresser, Pflanzenfresser, wildes Tier oder Haustier, was wir streicheln, es gibt eigentlich keine Tiere, wo es nicht Verdrängungswettkämpfe gibt. Ob es jetzt um den Kampf um ein Weibchen geht oder seinen Platz in der Herde, in der Gruppe zu bekommen, die Hackordnung festzulegen. Die Schöpfung, die Tierwelt zeigt uns, das Gesetz der Welt ist nicht Einheit, sondern Streitsucht, Ehrgeiz, Verdrängung, Dominanz. Und können Pflanzen auch böse sein? Pflanzen wachsen doch nur, die tun doch nichts. Aber selbst in der Pflanzenwelt sehen wir auch das Gesetz von Verdrängung und Dominanz. Das sind zwei Pflanzen auf der linken Seite, das ist ein Akazienbaum, die sogenannte Scheinakazie. Und wo diese wachsen, wächst nichts anderes, kein anderer Baum. Die haben keinen Platz dazwischen. Die haben sehr, sehr lange und gefächerte Wurzeln, dass keine Wurzeln von anderen Bäumen dazwischen passen. Also die bleiben für sich alleine. Und auf der rechten Seite, das ist auch, Stefan, das Springkraut, was du uns eben erzählt hast, die ja gerne an Bachläufen wachsen. Und wo das Springkraut wächst, da wächst kein anderes Gras mehr, weil die auch so dicht zueinander wachsen, ihre Wurzeln auch so eng sind, dass dazwischen keine anderen Wurzeln mehr Platz haben. Und doch tragischerweise da, wo jetzt das Springkraut wächst und nichts anderes wächst, könnte ja egal sein, aber diese Kräuter, die haben sehr, sehr kurze Wurzeln. Das heißt, die sind zwar dominant, aber die verleihen dem Boden keinen Halt. Und deswegen da, wo es wächst und da der Bach fließt, kommt es oft zu Erdrutsch. Also dominant, aber eigentlich kein Halt. Und das ist genau das wieder ein lebender, ein sichtbarer Beweis, welche Gesetze in der Welt um uns herum herrschen. Verdrängung und Dominanz und Gewinnen. Und genau diese Luft, die atmen wir auch. Und die bestimmt auch Gesetze in unserem Inneren. Deswegen hat Paulus das geschrieben. Das ist die Welt, in der wir leben, die auch uns oftmals bestimmt und in den Gedanken. Und diese Gesinnungen sind aber Freudenkiller. Dominanz, Verdrängung, bestehen wollen auf Kosten von anderen, da ist kein Platz mehr für Wurzeln der Freude. Und deswegen sagt Paulus, solche Gesetze sollen unter Gottes Nachfolgern nicht existieren, sollen nicht herrschen. Deswegen, Paulus sagt hier, bei euch soll es anders sein. Eure Einstellung soll nicht nach diesen Gesetzen sein, sondern eure Einstellung soll nach dem Gesetz der Einstellung von Jesus Christus herrschen. So steht es in Vers 5. Ja? In euch soll die Einstellung regieren, die auch in Jesus Christus war. Und das ist jetzt interessant, was diese Einstellung von Jesus Christus ist. Jesus Christus auf der Erde hat viele schöne Werke vollbracht, an denen wir uns gutes Beispiel vornehmen können. Und die Frage ist, meint Paulus das hier, diese Gesinnung von Jesus, die Herzlichkeit und Freundlichkeit und so ein weiches Wesen, hat Kinder angenommen, hat sie gestreichelt, gekuschelt, die waren so gern bei ihm, fühlten sich, obwohl er ein Erwachsener war und die ihn gar nicht so gut kannten, aber gar nicht so abgeschreckt und schüchtern vor ihm. Das ist so eine tolle Gesinnung von Jesus, oder? Das wäre es doch wert, wenn das auch unsere Gesinnung wäre. Vielleicht meint Paulus aber auch die Gesinnung, anderen dienen zu wollen, wie Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat und nicht darauf gewartet hat, dass sie ihm die Füße waschen. Das wäre doch auch eine schöne Gesinnung. Oder vielleicht meint Paulus die Gesinnung von Jesus, der sich auch für Ausgestoßene interessiert hat und bei Versagen nicht auf diese Menschen herabgeblickt hat und Distanz gehalten hat. Mit so einem will ich nicht so viel zu tun haben. Wenn das unsere Gesinnung wäre, wäre das auch eine schöne Gesinnung. Absolut. Was von dem meint Paulus? Oder hier Philipper 2. Welche Gesinnung soll denn in uns herrschen? Aber keiner von den dreien meint Paulus, so wunderbar sie wären, diesen nachzueifern. Wir lesen hier, was die Gesinnung ist, die hier beschrieben ist. Er war genauso Gott und hielt nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, ja zum Verbrechertod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn über alles erhoben. Wir haben hier eine Gesinnung beschrieben, die erst einmal gar nicht so einfach zu verstehen. Und selbst wenn wir es verstanden haben, kommen wir eigentlich von noch viel größeren Rätseln. Paulus beschreibt hier, dass Jesus als Gott mit göttlichen Eigenschaften und göttlicher Gestalt und göttlichen Rechte eigentlich genau weiß, was ihm zusteht, welche Ehre, welche Würde. Deswegen heißt es so, es ist, wenn Jesus darauf besteht, dass er Gott ist, dann steht ihm das nicht zu und er raubt sich das nicht. Es gehört ihm, deswegen ist es kein Diebstahl, wenn Jesus sagt, mir steht Ehre und Würde zu, weil er ist ja nun mal Gott. Jetzt kommt aber das Aber. Jesus geht ganz, ganz, ganz bewusst den Abstieg, um für die Schuld der Menschen zu sterben. Er geht ganz bewusst den Abstieg erstmal von Gott zu einem sterblichen Menschen. Und obwohl das nicht genug wäre, steht hier geschrieben, und er stirbt den Tod, sogar ein Verbrechertod am Kreuz. Also tiefer kann man eigentlich als Gott gar nicht sinken. Und ich habe mich auch schon mal gefragt, hier steht den Verbrechertod am Kreuz, hätte es nicht gereicht für die Vergebung der Schuld, dass Jesus einfach ganz normal gestorben wäre, hier auf der Erde. Dass er zu irgendeinem sagt, hier ist das Schwert, ich bin da gekommen, um zu sterben, kannst du mich mal umbringen, weil Tod ist Tod, oder nicht? So, es steht ja nicht geschrieben unbedingt zur Vergebung der Schuld, wie er sterben muss. Tod ist Tod. So, einfach völlig unspektakulär und nüchtern wäre das vielleicht auch eine Option gewesen. Oder vielleicht, weil es ja so eine heldenhafte Tat ist, vielleicht ein bisschen mit mehr Ehre und Würde, weil das Vorbild der Opfer, der Schafe, damals im Alten Testament, die wurden ja vom Priester gebracht und derjenige, für den es getan wurde, der stand ja dabei. Also es war eine gewisse Zeremonie, als diese Opfertiere damals geopfert wurden. Das heißt, diesen Tieren, auch wenn sie sterben mussten, wurde doch eine gewisse Ehre dargebracht, wenn man schon so viel aufgibt. Ich erinnere mich an eine Geschichte oder eine Begebenheit, da waren wir noch recht jung und mein Bruder hat geheiratet und dann wollten wir noch mal eine besondere Geste der Freundschaft ihn darbringen. Und dann haben wir dann gemacht, wir haben Blut gespendet, weil man ja dann Geld dafür bekommt. Und dann haben wir einen Termin gefunden, dann sind wir ins Krankenhaus der Uni Gießen gegangen, waren 15 oder 16 Mann und haben es dann da hingelegt und haben dann Blut gespendet, also zum Aderlass gegangen und dann, ich glaube, wir haben 26 Euro für den halben Liter bekommen, haben wir das zusammengetan und dann noch einmal feierlich übergeben. Also wir haben dann unser Opfer noch mal ein bisschen da, also Hingabe zelebriert. Hätte Jesus ja auch machen können, also wenn er schon so viel hingibt, dann steht doch ein gewisses, ja etwas Schönes doch zu. Und Jesus, und hier steht geschrieben, Jesus stirbt den Verbrechertod am Kreuz. Und ich glaube aber, genau da sagt Gott, das war keine Show, was Jesus gemacht hat. Er hat die komplette Realität angenommen und er wusste, wenn die Licht in die Dunkelheit kommt, dann wird die Dunkelheit kämpfen dagegen. Und Jesus hatte kein Interesse daran, wenn er schon kommt, soll es dann aber möglichst irgendwie erträglich sein. Er wusste, was der Preis ist, sagt, und wenn es selbst bis zum Verbrechertod ging, dann gehe ich diesen Weg. Und kein Stand oder kein Bedürfnis nach Ehre und Würde soll mich davon abhalten. Das ist die Gesinnung, die Jesus dahin gebracht hat, seinen Stand zu verlassen. Und wenn es heißt, wir sollen diese Gesinnung von Jesus haben, dann frage ich mich, wie kann ich jetzt Jesus darin nachfolgen? Eigentlich gar nicht. Weil das ist eine Nummer zu groß für mich und für dich. Und vielleicht ist genau das Gottes Rhetorik gewesen, dass wenn du dich als Nachfolger verstehen willst, dann beginnt das oftmals damit, dass du vor Jesus kapitulierst manchmal, aufgibst und sagst, das kriege ich nicht hin, mir meine Ehre nehmen zu lassen oder meine Würde und das, was mir zusteht und mein Bedürfnis, das kriege ich nicht hin. Und dann sagen wir, wenn du aber was erreichen willst, Jesus, und du gibst mir eine Aufgabe, was zu groß ist, dann musst du etwas mit mir machen, dass ich einen Weg gehen kann, den ich von mir aus nicht gehen würde. Die anderen Sachen, die könnte man in Form einer Herausforderung angehen, so die nächste Woche, so jeden Tag irgendwo jemandem was Herzliches zukommen lassen. Würden wir vermutlich mit ein bisschen Organisationstalent auch hinkriegen. So, aber darum geht es nicht, dass wir irgendeine Forderung erfüllen und abhaken, sondern hier geht es darum, dass das Herz Jesu sich in uns auswirken zu sehen. Das beginnt oftmals damit, dass wir ein bisschen vor Jesus auch schon mal blank dastehen und sagen, ich habe nichts, was ich jetzt bieten kann, um deine Einstellung mir zu eigen zu machen. Du musst da selber etwas machen, weil das ist eine Schuh zu groß für mich. Und das Kapitulieren ist manchmal verbunden auch mit einem, ich nenne es ein heiligen Erschrecken. Paulus schreibt hier, meine Lieben, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisung befolgt, doch jetzt in meiner Abwesenheit, müsst ihr noch viel mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenheit darum zu bemühen, dass eure Rettung sich auswirkt. Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit. Oder wie Luther schreibt in seiner Bibel, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und das passt ja eigentlich, so wie wir Jesus nachfolgen, wenn es ja um Freude geht, ja eigentlich nicht. Aber es gibt manchmal auch ein heiliges Erschrecken, was wichtig ist. Nämlich dann, wenn man seine negativen Kräfte besser kennenlernt. Und auch schon mal sich dafür fürchtet. Wisst ihr, ich bin ein Meister darin, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Ich kann mich schon mal über die belanglosesten Geschichten unheimlich groß aufregen. Und es mag euch völlig widersinnig erscheinen, wie ein großer Streit entstehen kann wegen einem Baguette, oder einem Tannenbaum oder einem Zweig von einem Holunderstrauch, dass man dann den ganzen Tag lang mit seinem Partner nicht mehr spricht. Das hat eine Geschichte. Und weil ich eben so meisterlich bin, mich über Kleinigkeiten aufzuregen, mache ich das auch schon mal. Und einmal war das dann so, als ich mit Tamar da wieder in einen Konflikt geraten bin, wegen so einer Sache, dass dann eines von den Mädels sagte, könnt ihr noch nicht einmal am Sonntag Frieden halten? Und das hat richtig reingeschossen, auf Punkt, wo ich verstanden habe, die beschweren sich ja noch nicht einmal montags bis samstags, sondern sagen wenigstens am Sonntag. Das heißt, Die erwarten gar nicht mehr, dass ich jetzt Montag bis Samstag irgendwie Ruhe halte, sondern die würden sich ja schon minimal zufrieden geben mit dem Sonntag. Und das hat ein heiliges Erschrecken mir hervorgerufen. Und dann, ich bin ganz froh, dass Gott die Propheten auch schon mal in seinen Töchtern sendet. Und dann habe ich erkannt, okay, das ist eine krasse negative Kraft in mir, die aus Kleinem Riesengroßes machen kann. Und ich bin dann vor mir selber erschreckt. Und deswegen sage ich Gott ganz oft, du kennst die negative Kraft in mir. Das Gesetz eben von Verdrängung und Selbstbehauptung ist sehr ausgeprägt. Hier sehe ich es in der Bibel, ja, stimmt, und die Praxis bestätigt es. Du musst da etwas anders machen. Ich brauche dich dafür. Und dann, nach dem heiligen Erschrecken, vertraue ich mich aber auch Gott an, dass er etwas tut und etwas wollen tut, wo ich bisher noch nicht den Impuls danach gespürt habe. Denn Gott bewegt es in euch, die Kraft, erst den Wunsch, ihm zu gehorchen und gibt ihm auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Und es ist so, als ob Gott, wenn er uns verändert, eine Art Programm in uns hineinschreibt, was uns dann in den Stand versetzt, dann auch die guten Werke zu tun. Und auch da haben wir auch in der Schöpfung auch ein Lehrbeispiel. Der weise König Salomo betrachtet die Natur und stellt fest, die Heuschrecken bekommen keinen Befehl und doch fliegen sie geordnet los. Also Salomo sieht in der Natur, hier fliegen Heuschrecken, Vögel als Einheit, keiner stoßt zusammen, obwohl da aber Tausende da zusammen sind. Offensichtlich haben die in sich ein Programm, was es ihnen ermöglicht, auch gemeinsam da zu stehen und zu fliegen, ohne zusammenzustoßen. Und ich glaube, so er ist ja auch König, auch Staatsmann und wünscht sich, dass das auch möglich ist, auch Menschen, auch ein Volk, und dass man ihnen das nicht befehlen muss, im Gleichschrittmarsch zu sein. Oder wir wissen ja, diese Sprüche Salomos sind ja Reden von Salomo an seinen Sohn, der ihm auch ein bisschen das Leben, aber auch eben das geistliche und das politische Leben erklärt und ihm sagt, wenn du willst, dass das Volk gemeinsam den Weg geht, dann kannst du das nicht verordnen und befehlen militärisch, diktatorisch, sondern das Gute, das muss Gott in unser Herzen hineinschreiben. Und so finde ich es interessant, dass Gott das irgendwie hinkriegt. Man kann es schwer in Worte fassen, dieses schöne Geheimnis, wie Gott das hinbekommt, unser Herz so zu verändern, dass ich meinen Nächsten nicht als Konkurrenten betrachten muss, wo ich mich irgendwie durchsetzen muss, sondern dass ich in die Lage komme, gerne gemeinsam zu gehen und nicht ständig mir meinen Stand erkämpfen zu müssen. Manchmal können wir Nachfolge nicht ganz beschreiben. Wir wissen zwar, was wir tun, und wir würden nie sagen, ich bin nicht mehr Herr meines Sinnes. Als ich Jesus angenommen habe, war ich Herr meines Sinnes. Ich habe es ja ganz bewusst gebetet und trotzdem weiß ich nicht, warum. Warum glaube ich eigentlich? Es ist eine Mischung zwischen, ja, ich kann es ein bisschen erklären, aber eigentlich wiederum auch nicht. Auch Liebe kann man nicht erklären. Wenn die Kinder auf die Welt kommen und mit der ersten Minute haben sie dein Herz erobert und du bist hin und weg, sie zu haben und dein nennen zu dürfen. Salomo hat auch gesagt, würde einer versuchen, Liebe zu erklären, würde man ihn für einen Dummkopf halten. Und so ist das auch, wenn Jesus unser Herz für sich gewinnt, dass wir in seinen Wegen wandeln. Wir können es nicht genau erklären, wir wissen, wir können sagen, ich habe das da gelesen und ich weiß, Jesus ist gut und Jesus liebt mich so sehr, aber warum ich trotzdem Freude daran habe, Jesus nachzufolgen, ist dann doch irgendwie auch ein Geheimnis, warum mein Herz da mitzieht, obwohl es mal nicht mitgezogen ist. Und so nehmen wir auch diese Kraft Gottes an, wenn wir auch dann manchmal auch gedemütigt werden, weil wir sehen, dass bisher war das nicht Teil meines Lebensgesetzes. Und noch ein praktisches Beispiel. 2004 wurde die griechische Fußballnationalmannschaft völlig unerwartet Europameister. Und zwar nicht mit Glanz und Können, sondern sehr, sehr kämpferisch. Die haben meistens so 1-0 gewonnen, mit Ballbesitz weit unter 50%. Also die anderen waren eigentlich stärker und besser. Frankreich und Portugal und damals auch Tschechien. Und trotzdem haben die gewonnen. Und damals wurde der deutsche Trainer gefragt, Otto Rehhagel, was ist anders an diesem Team dieses Jahr? Und diese Antwort finde ich sehr ausdrucksstark. Er hat gesagt, früher hat jeder getan, was er wollte, und jetzt tut jeder, was er kann. Ist auch eine schöne Lektion. Kann ich freudig und dankbar meine Gaben annehmen, die Gott mir gegeben hat, und damit fröhlich unterwegs sein? Und kann ich aber genauso auch und getrost und selbstbewusst auch meine Begrenzungen annehmen, wo ich etwas nicht kann und jemand anders dann dafür das tun muss? Und darin eben die Einheit entsteht, weil jemand meine Mängel ausgleicht oder meine Begrenzungen ausgleicht. Am Anfang meiner Ehe mit Tama waren die ersten zwei Streitpunkte, als wir mal ein Regal aufgehangen haben und als wir mal einen großen Schrank aufgebaut haben. Und das war nämlich so, Tama sagt dann, so und so muss das gemacht werden. Ich habe gesagt, nein, das ist falsch. Warum habe ich gedacht, das ist falsch? Ich war da gerade am Überlegen und war noch nicht so weit zu eine Antwort, wie das jetzt weitergeht. Und Tamara sagt dann irgendwann schon nach kurzer Zeit, ja, ich weiß, wie das geht, so und so und so. Und ich habe gesagt, das kann sie noch gar nicht gewusst haben so schnell. Weil ich bin noch nicht so weit und das kann nicht sein, dass die jetzt schon weiß, wie es geht, während ich noch mittendrin in der Lösungsfindung bin. Deswegen, die muss etwas übersehen haben, das kann nicht richtig sein. Und gleichzeitig war da irgendwie in mir dann aber auch die Verpflichtung, der Zwang, ja, aber du musst das ja eigentlich besser können, weil du bist ja der Mann. Und das ist ja auch in den größten Teil der Fälle so, dass die Männer die Schränke aufbauen. Bei uns nicht. Manchmal helfe ich und meistens helfe ich nicht und es geht trotzdem genauso schnell. Außer wenn es jetzt schwer zu tragen ist. Aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Du hast in dir im Kopf, sagt man ja, dass das Mindset so, aber ich muss das doch können. Und es geht ja nicht, dass ich da etwas nicht kann, was ich von mir aber erwarte, dass ich können muss. Und dann fängt dann auch dann der innere Disput in dir an. Und deswegen ist die Frage, kann ich auch getrost und selbstbewusst auch die Begrenzung annehmen? Ich tue nicht mehr, was ich will. Ich tue auch nicht unbedingt zwingend, was ich denke zu müssen. Sondern in der Erfahrung, in der Weisheit tue ich eben das, was ich kann. Und deswegen finde ich es ganz interessant, wenn wir hier diese Passage betrachten. Es geht ja um Einheit, ja, wie in diesem ersten Bild von den Pferden, die dann gemeinsam im Dreiergespann dann große Lasten ziehen können. Wenn wir jetzt hier Philipper 2 gut verstehen und über Einheit nachdenken, dann sagt uns die Bibel hier, Einheit heißt nicht zuerst die genaue Richtung klar zu haben. Obwohl das definitiv auch, man muss ja wissen, wohin, aber man kann auch sagen, ja, die Richtung muss klar sein, deswegen diskutiere ich etwas bis zum Ende und wenn ich überzeugt bin, dann ziehe ich mit, weil dann ist mir die Richtung klar und da kann man auch einheitlich vorgehen. Sondern hier sehen wir, das allererste ist, wenn ich ein passendes Herz dafür habe, um mit jemandem eine Einheit bilden zu können. Ein Herz, das nicht mehr den Gesetzen von Durchsetzen und sich behaupten und sich auszeichnen folgt, sondern ein Gesetz, das Gott folgen kann, nicht auf seine Würde und Ehre bestehen zu müssen, sondern auch gehen kann, wo es vielleicht gerade sich vieles in mir auch sträubt. Und wie ist das möglich? Und ich glaube, das Evangelium Gottes gibt uns dafür die Freude und die Kraft. Ich kann ein Herz, ein passendes Herz haben, wenn ich weiß, dass meine Vorzüge mich nicht vor Gott annehmbar machen oder nicht. Wenn ich denke, ich muss Gott etwas bieten, dann mache ich mich annehmbar. Wenn ich denke, ich kann Menschen etwas Besonderes bieten, einen besonderen Vorzug, was mir in einem hellen Licht erscheint, dann kann ich mich auch Menschen selbstbewusst mich nähern. Das ist das Gesetz dieser Welt. Aber das ist nicht das Gesetz, womit Gott uns angenommen hat. Gott hat uns angenommen mit dem Gesetz seiner freien Liebe. Und wenn dieses Gesetz meine Natur bestimmt, meinen Glauben bestimmt, dann kann auch mein Handeln von dem Gesetz einer fröhlichen Einheit bestimmt werden. Als Jesus getauft wurde und auf der Erde gewesen ist und da kommt die Taube runter und Gott sagt so über Jesus laut für alle hörbar, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hat Gott nicht gesagt, nachdem Jesus den Kreuzestod gestorben hat, weil er dann ein Riesenwerk getan hat, sondern diese große Einheit der Göttlichkeit Vater und Sohn, ich habe wohlgefallen an ihm, schon vor Beginn irgendeines Werkes. Und mit diesem Wohlgefallen, mit dieser Freude Gottes, dürfen wir uns auch Gott nähern. Ich muss nicht erstmal Gott etwas vorzeigen und dann mache ich mich annehmbar und deswegen muss ich auch nicht darum kämpfen, irgendwie etwas zu vollbringen. Und wenn mein Herz in der freien Liebe Gottes zur Ruhe gekommen ist, dann kommen auch so manche innere Kämpfe oder Kämpfe miteinander zur Ruhe. Und dann wissen wir, was es heißt, gemeinsam zu stehen, gemeinsam sich zu halten und gemeinsam gute Kräfte zu ziehen. Und dann wird unser Leben als Nachfolger Jesu mit anderen gemeinsam zu einer großen Freude. Und das ist das, was Gott vollbringen möchte in uns. Freie Liebe, freie Hingabe. Und das macht unser Leben aus, und das macht unsere Nachfolger aus. Freies Geben, freies Annehmen. Und dann werden wir als fröhliche Christen vor den Menschen offenbar. Und dazu möge Gott uns seinen Segen geben. Ich bete noch. Jesus, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir zu dir immer kommen müssen. Wir haben uns nicht unseren Stand bei dir verdient und schon gar nicht irgendwie mit einer Glanztat errungen. Und Jesus, das soll bitte mehr und mehr unsere Herzen froh in dir machen. Und das soll Jesus auch unser Miteinander prägen, als deine Nachfolger, als deine Kinder, ja, die dir wohlgefällig leben wollen. Wir bitten dich, dass wir ein fröhliches Herz haben, zum Dienen, zum Teilen, auch andere zum Ehren. Und du möchtest, Jesus, unser Herz mit deinem Frieden segnen. Danke, dass du weißt, was gut für uns ist. Und wir bitten dich, dass wir fröhliche Christen in dir sind. Amen.